Neuen Testament und schlagen dazu den Hebräerbrief auf, um da einige wenige Verse zu lesen. Und während wir dann das Wort Gottes auslegen, wollen wir dann auch immer wieder einen Blick hineintun, die nun zwischen den beiden Versen liegen, die wir hier angeben, in Kapitel 12, Vers 18. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Und Vers 24, Vers 22, Entschuldigung, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Soweit. Sobald wir im Hebräerbrief lesen, haben wir außerordentlich streng darauf zu achten und auch daran zu denken, dass dieser Brief an die gläubigen Israeliten geschrieben wurde. Darum hat dieser Brief einen ganz spezifischen Charakter hin zu den Israeliten. Aber auch daran zu denken, dass hier zu ermahnen sei, und zwar hin zu treuem Ausharren, wie es geschrieben steht, und in dem Bekenntnis und Zeugnis zu ermahnen und zu ermuntern. Wie wir wohl alle wissen, mussten die Gläubigen damaliger Zeit um ihres Glaubens willen sehr, sehr viel Kampf und sehr viel Leiden erdulden. Und überall dort, wo die Gemeinde Jesu nicht mehr in diesem Kampf und Leiden gefunden wird, tritt Fleischeskampf auf, Sünde. So willig sie auch diese Leiden und diesen Kampf ertragen hatten, die Härte und die Länge dieser Leiden ließ sie schlussendlich ermatten. Sie wurden in den Dingen des Glaubens praktisch müde. Und dann begann es, dass sie ihre herrliche Zuversicht, die uns durch Christus geschenkt ist, einfach wegwarfen, lesen wir. Weil sie den rechten Sinn in der Zuversicht zu Christus und seinem Worte nicht mehr erkannten. Und hierdurch ließ auch ihr Bekenntnis Christi Jesu nach, wodurch sie dem alttestamentlichen Judentum automatisch wieder näher kamen. Das Zusammenkommen der Heiligen, eine von Christus gestiftete Sache, ein Vorrecht seiner Gnade, nämlich der Gläubigen, wurde versäumt. Und das ist immer eine Sache, die mit dem Feind in Verbindung steht, weshalb sie aufnahmefähig für andere Dinge wurden. Sie wurden für andere Lehren zugänglich, wie wir das in Kapitel 13, Vers 1 finden. Dadurch konnte der Feind sie träge machen im Hören und im Beachten der Wahrheit, die sie zu hören hatten. Der Länge von Zeit her hätten sie, wie die Schrift bezeugt, Lehrer sein sollen. Stattdessen bedurften sie, wie der Hebräerbrief ausführt, wiederum, das heißt, sie hatten schon mal in diesem geistlichen Zustand gelebt, der Milch. Das heißt, sie sollten durch die Aufnahme der Milch wiederum zu den Anfangselementen der Aussprüche Gottes belehrt werden. Das heißt, sie mussten das Evangelium wieder hören, dass Jesus der Christus ist, der sie errette. Und genau in diesem Zustand, den sie natürlich nicht selbst an sich erkannten, diese Hebräer waren überzeugt, dass sie vor Gott einzig dastanden. Aber Paulus, der Heidenapostel, sah es anders. Sie waren in einer Gefahr. Und zwar in der Gefahr, vom Christentum ins Judentum zurückzufallen. Sicherlich liegt bei uns solche Gefahr nicht so eng vor, aber dann fällt man in andere Extreme. Sobald sie das Gesetz bejahten, in dem Augenblick, wo sie ein inneres Ja zum Gesetz hatten, verwarfen sie automatisch die andere Seite, und das war Christus. Wir lesen das in Kapitel 6, Vers 6. Damit aber die schlaffen Hände und die erlähmten, die lahmen Knie gestärkt und aufgerichtet würden, zeigt uns nun der Brief an vielen Stellen die weit größeren, die himmlisch höheren Dinge als Ziel im Lichte Gottes für diese Hebräer. Und zum Ende des Briefes hin schildert uns der Schreiber des Briefes in einer ganz genauen Gegenüberstellung Christentum und Judentum. Diese beiden Dinge. Wir können uns ganz verständlich nicht immer über den Zachäus hier unterhalten, was natürlich für einen jeden aufnahmefähig ist, sondern wir müssen auch ab und zu etwas festere Speise haben und können nicht immer nur auf Leute mit Milchbedürfnissen Rücksicht nehmen, weil auch der Hebräerbrief sagt, dass sie der festen Speise bedurften. Und das haben wir heute. Nachdem er also in Kapitel 11 den Blick der gläubigen Hebräer auf die Glaubenstreue der Väter gerichtet und gerichtet und sie im Anfang des 12. Kapitels zum Aufblick auf Jesum ermutigt hatte, zeigt er ihnen, dass ihre vielen, vielen Leiden Erziehungswege der Vaterliebe Gottes seien und ermahnt sie dahin in Verbindung, gerade Bahn für ihre Füße zu machen. Wir können über die einzelnen Dinge nicht so deutlich sprechen, weil wir einen umfassenden Stoff heute haben, den wir durchkämmen müssen. Und es ist von großer Wichtigkeit, solche Themen überhaupt einmal zu hören, weil in der Gemeinde Jesu eine ungeheuerliche Unwissenheit ist und die Heilige Schrift ermahnt, dass es durch Unwissenheit, durch Unkenntnis, durch Mangel an Erkenntnis ein Umkommen gibt. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Und des Weiteren sollten sie der Heiligung nachjagen. So redet also der Hebräerbriefschreiber zu ihnen. Und an dem erschütternden Beispiel des Esau der geringschätzend seine Erstgeburt verkaufte und danach diese damit verbundenen furchtbaren Folgen zu erleben hatte, zu tragen hatte, wurden oder werden sie, diese Hebräer, in heiligem Ernst gewarnt, ihr hohes Vorrecht, das von Christus gegebene Vorrecht, zur Gemeinde der Erstgeborenen gekommen zu sein, nicht etwa gering zu achten und ihre himmlischen Segnungen, die sie gleich so in Christo Jesu nicht für kurzes zeitliches Wohlergehen hinzugeben hatten. Um ihnen nun hier, diesen Hebräern, einerseits die Herrlichkeit, die Lichtherrlichkeit ihrer himmlischen Berufung dem Judentum gleichsam gegenüber und ihnen andererseits auch ihre eigene Verantwortung angesichts solcher ihnen zuteil gewordenen Gnade zu zeigen, lässt eher eine Gegenüberstellung von Gesetz. Das Gesetz war die Grundlage des Judentums und andererseits die Gnade war die Grundlage des Christentums folgen. Er tut dies, indem er sie auf die beiden Berge, nämlich dem Sinai und andererseits dem Zion, hinweist. Das ist von großer Wichtigkeit. Wie hätte er ansonsten diese Gläubigen dort belehren können, zur Treue in der Wahrheit ermuntern können, als gerade darin, indem er ihnen das Gesetz mit allen ihren Schrecken einerseits und die Gnade mit der Fülle göttlicher Segnungen vor Augen führte. Sollte noch jemand in Zweifel sein, sich dem Judentum wieder zuzuwenden, wie das ja hier der Fall war, so musste er durch das Anschauen dieser beiden jeden Israeliten wohlbekannten Berge in ihrer tiefsten Bedeutung und in den damit verbundenen wunderbaren Gottesoffenbarungen belehrt werden. Wir kommen demzufolge zum Sinai. Der Sinai ist der Berg der Gesetzgebung und spricht von den Forderungen des heiligen und gerechten Gottes an den Menschen allgemein. Aufgrund derer er, Gott, ihn segnen will, den Israeliten. Zion hingegen redet vom Eingriff Gottes in Gnaden, als der Mensch, der alles verwirkt hatte vor einem heiligen Gott. Und darum wollen wir diese beiden Berge ein wenig besehen, und es kann sein, dass wir heute wohl nur den einen Berg und wenn der Herr Gnade gibt, beim nächsten Mal den zweiten Berg besehen, das ist sonst zu viel. Einmal und einstmals hatte der Herr sein gnädiges Wort an dem Mose erfüllt, das da lautete, ein Ausspruch Gottes: Ich werde mit dir sein, sagt er zu Mose. Ein herrliches Wort. Und dies sei das Zeichen. Beachten wir, dass es ein Zeichen war. Dass ich, spricht der Herr, dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. 2. Mose 3, Vers 12. Das war Gottes Rede an Israel. Und nun war der Zeitpunkt da, da waren sie zu diesem Berge. Wir können noch deutlicher sagen, auf diesen Berge gekommen. Und hier auf diesem Berg Sinai, da redete Gott mit ihnen. Auf diesem Berge, da stellte und erhob Gott seinen Bund mit ihnen. Und auf diesem Berge, da gab er ihnen das Gesetz. Und wenn sie fleißig auf die Stimme Gottes hören und seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hatte, halten würden, dann sollten sie sein Eigentum aus allen Völkern sein. 2. Mose 19, 5. Auf einer völlig neuen Grundlage begann also Gott hier, jetzt mit dem Volke Israel zu handeln. In großer, großer Gnade hatte Gott einstmals das Volk Israel aus dem Lande Ägypten heraus und durch die Wüste geführt. Bis hin zu diesem Berge. Und von diesem Augenblick, als sie auf diesem Berge waren und Gott ihnen in den Bund genommen hatte, als er ihnen das Gesetz gegeben hatte, hatten sie es nicht mehr mit dem Gott der Gnade, sondern mit dem Gott der Heiligkeit und mit dem Gott der Gerechtigkeit zu tun, dessen Segen oder Fluch von ihrem Gehorsam, das heißt vom Halten des Gesetzes, abhing. Als Mose nun dem Volke die Worte des Gesetzes übermittelte, da antwortete das ganze Volk, so lesen wir es, insgesamt und sprach, alles, sagte das Volk, was Jehova geredet hat, wollen wir tun. Und der Mose brachte die Worte des Volkes zurück zu Jehova. 2. Mose 19, Vers 8. In absoluter Finsternis, in Dunkel gehüllt, fordert nun Gott, dass dieses Volk, das in seinen Bund genommen war, und in diesem Bund unter Gesetz gestellt ward, dass dieses Volk geheiligt, mit gewaschenen Kleidern ab nunmehr vor Gott zu erscheinen habe. Beachten wir die schattenhafte Mitteilung dieser Aussagen auf unsere heutige Zeit. Wäre viel darüber zu sagen. Jeder einzelne Israelit hatte nun, sollte nun und musste nun aufgrund des gegebenen Gesetzes lernen, dass er jetzt persönliche Verantwortung trug. Passend für Gottes Gegenwart zu sein. Unter den fürchterlichsten Begleiterscheinungen machte Gott dann die Forderung seines Gesetzes bekannt. So hatte das Volk Gott noch nie erlebt. So hatten sie diesen Gott noch nie erfahren, wie sie ihn, diesen Gott der Gerechtigkeit und Heiligkeit, gerade erlebten. Bisher hatte dieser barmherzige Gott sie in großer Liebe und Nachsicht, in tiefen Erbarmungen, wir könnten sagen, auf Adlers Flügeln getragen. Das war ihr Erlebnis mit Gott. Das bezeugen übrigens auch die Psalmisten. Jetzt aber offenbarte er, Gott, sich in allen Beziehungen seiner Heiligkeit und in allen Beziehungen seiner Gerechtigkeit in der Forderung ihres zu erbringenden Gehorsams. Wie konnte es denn auch anders sein, als dass das Volk unter diesen Offenbarungen auf diesem Berge zitterten und in Todesfurcht bat, dass Gott nicht mehr weiter mit ihnen reden möge. Sie würden ansonsten sterben. Und bei dieser Aussage, da fühlte jeder Israelit die Entfernung, den Abstand zwischen sich und Gott. Sie erkannten die von Mose gestellte und gesteckte Grenze, von der hier der Hebräerbrief redet, die niemand, auch kein Tier, überschreiten durfte, ohne den sicheren Tod zu erleiden. So schrecklich und furchtbar waren die Begleiterscheinungen, sagt das Wort Gottes, dieser Offenbarungen des Herrn auf dem Sinai, dass sogar Mose, der Mittler des Gesetzes, sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Auch der Mose. Und warum zitterten alle? Weil Israel es unternommen hatte, alles zu tun, was Jehova geredet hatte. Das war der Grund. Und selbst Mose zitterte. Warum denn? Weil er ein Mensch gleich der anderen war und selbst unter Gesetz stand. Das war die Basis des Alten Testaments. Zwar war er der Mose, der Mittler des Gesetzes, aber er war nicht der eine Mittler, von dem wir nichts lesen, dass er gezittert habe, als man ihn kreuzigte, Jesus. Er war nur das Vorbild des Kommenden, der aufgrund seines Opfers uns Gottes Liebe vermitteln konnte. Der Mose konnte nur das Gesetz vermitteln. Der wahre Mittler hat uns die Liebe des Vaters vermittelt. Wir kommen und besehen das dann, so der Herr will, in einer der nächsten Stunden von Zion aus, was das heißt. Gott war es, der sein Gesetz begleitete mit diesen erschreckenden Zeichen seiner Heiligkeit und seines verzehrenden Feuers. Und da müssten wir die Frage aufwerfen, warum denn das alles? Gott hätte doch Energie gespart, wenn er das gar nicht gemacht hätte. Wir leben doch heute in der Zeit von Energieersparnis. Die Bibel antwortet auf eine solche Frage und sagt, damit seine Furcht, die Furcht Gottes, vor ihrem Angesichte sei. Wozu denn? Dass sie nicht sündigen. Es war die wahrhaftige Warnung eines heiligen Gottes an Israel, wie wir das in 2. Mose 20, Vers 20 ausgedrückt finden. Gott wusste, warum er gewarnt hat. Und dann lesen wir das Alte Testament. Keine Übertretung, auch nicht eine, des Gesetzes durfte ungestraft, keine Sünde ungesühnt bleiben. Und dann sehen wir Gottes Urteil an Achan. An Korah, den Insurgenten, den Aufrührern und Rebellanten, dann sehen wir das Volk Israel wegen ihrer Gesinnung hingestreckt in der Wüste 40 Jahre. Somit sehen wir im Sinai das Herabkommen des heiligen Gottes, um den Menschen allgemein die gerechte Forderung des Gesetzes in Fluch oder in Segen zu verwandeln. Wenn ich sage hier, des Menschen allgemein, dann ist das gemeint, dass sich dem Volke Israel auch Nationen, Proselyten anschlossen. Das Gesetz selbst bewirkte Knechtschaft, Furcht, Zorn, sagt die Bibel, Schrecken und erwies sich bei denen es gegeben war, als der Dienst des Todes und der Verdammnis. Das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 3. In diesem Kapitel wird sich damit beschäftigt. Und daraufhin beginnt nun der Schreiber des Briefes mit der Gegenüberstellung dessen, und zwar wozu die Gläubigen nicht gekommen waren. Ich sage noch einmal, wohin diese Gläubigen des Neuen Testaments nicht gekommen waren. Erstens, zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer, und zu dem Dunkel, und der Finsternis, und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Nun, der Berg, zu dem sie nicht gekommen waren, wird hier nicht als Berg Sinai genannt, sondern der Berg, der betastet werden konnte. Das müssen wir wissen, warum. Sonst liegen wir ja schief. Alles, was mit diesem zu betastenden Berge in Verbindung stand, konnte mit den Sinnen des natürlichen Menschen, des Menschen im Fleische betastet, gesehen, was dort geboten wurde, gehört, was erfasst und aufgenommen werden. Und dazu bedurfte es überhaupt nicht des Glaubens, denn auch die, die nicht fest geglaubt haben, oder überhaupt nicht geglaubt haben, die haben genauso mitgezittert. Hier sehen wir, dass Sinai nichts und gar nichts mit Glauben zu tun hat, sondern mit Gesetz. Und dieses ist dem oder war dem Gehorsam unterworfen. So schreibt das auch der Paulus. Es ist hier ein Zitat aus der Menge-Übersetzung. Menge nach Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, übersetzt er. Ist schön, ich habe mich gefreut an dieser Übersetzung. Sondern da gilt, wer diese Gebote erfüllt hat, wird durch sie das Leben haben. Schön. Ich habe mich an der Übersetzung direkt gefreut. Deshalb zitiere ich es auch hier. Dieser Tag des Berges, der betastet werden konnte, der ist für immer vorüber. Verstehen wir, für immer. Gott beschäftigt sich seit Golgatha nicht mehr mit dem Menschen im Fleische. Und damit haben auch wir uns nicht zu beschäftigen. Und wenn wir uns doch damit beschäftigen, sind wir Achan, Korah und Hingestreckte in der Wüste. Der Tag seiner Prüfung, nämlich des Menschen im Fleische, ist vorbei. Er ist nicht so vorbei, dass wir leichtfüßig über Sünden gehen können. Nein, nein, so nicht. Gar nicht. Er ist vorbei für jene, die in der Gleichheit des Todes Jesu am Kreuz gestorben sind. Für diese ist er vorbei. Nicht für jene, die noch im Fleische wandeln. Die sich dort drin noch bespiegeln. Die es lieben, was durch Christus beseitigt ist. Dieser alte Mensch ist als völlig untauglich, unverbesserlich und absolut verdorben in dem Tode Christi gerichtet worden und abgetan. Das Bild der Taufe. Wollten nun die Hebräer, an die ja dieser Brief zunächst gerichtet ist, wieder zu dem betastbaren Berge, das war also der Sinai, zurückkehren, so machten sie damit das Kreuz Christi als das Ende des ersten Menschen zunichte und kehrten zu dem Zeitalter des Gesetzes zurück und des Handelns Gottes mit dem Menschen im Fleische. Nicht zu einem irdischen Berge, nein, nein, sondern zu einem Berge im geistlichen Sinne, dem Berg Zion, waren sie gekommen. herrliche Aussage der Heiligen Schrift, mit dem die Unbetastbaren, mit dem die Unsichtbaren, mit dem die ewigen Dinge, die uns Gottes Wort zeigt, die Dinge der Gnade Gottes in Verbindung standen. Zu dem Besseren, sagt dort das Wort, das Gott für sie vorgesehen hatte, Hebräer 11, Vers 40, zu den Dingen, die nicht von Menschen im Fleische, sondern nur durch den Glauben erfassbar und dem Glaubenden Wirklichkeiten sind. Wir lesen deshalb Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesu, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Ist das nicht der Beachtung wert, dürfen wir jetzt sagen, dass in den Versen 18 bis 21 sieben Dinge benannt werden, die durch sechsmaliges und zusammengefügt sind. Und in den Versen 22 bis 24 acht Dinge genannt werden, die durch sieben und zusammengefügt wurden. Das ist kein Zufall. Geschwister, wenn wir die sieben Dinge, erstmal die sechs, die menschliche Verantwortung mit der sieben göttlicher Vollkommenheit, das Gesetz war vollkommen. Davon müssen wir ausgehen. Wir konnten es nur als Menschen nicht erfüllen. Da lag die Unvollkommen. In der sechs lag die Unvollkommen, nicht in der sieben. Aber wir sind dahin nicht gekommen. Zu dem vollkommenen Gottesgesetz für Menschen im Fleische. Das ist gar nicht unsere Sache. Wohin sind wir gekommen? Wir sind gekommen zur acht. Die Zahlen 6 und 7 auf der einen Seite, 8 ist Neuanfang, reden von einer Vollkommenheit und stehen, und neben einer Unvollkommenheit steht, und die Zahlen 8 und 7 auf der anderen Seite von einem neuen Anfang, verbunden mit Gottes Vollkommenheit 7. Das ist schon schön, mit Gott verbunden zu sein, in einem Neuanfang, der uns hier gezeigt wird. Das auf Sinai gegebene Gesetz war vollkommen. Aber es war nicht, dieses Gesetz war nicht die vollkommene Offenbarung des Herzens Gottes. Das war es nicht. Das war nur die vollkommene Mitteilung über Menschen oder zu Menschen im Fleische. Aber das war nicht die Ausschüttung dessen, was im Herzen Gottes ruhte. In Zion aber, den Berg, den wir, so der Herr will, demnächst hören werden, sehen wir den Anfang eines Neuen, eines Herrlichen, des neuen Menschen. Und was mit diesem neuen Menschen alles verbunden ist, das muss vollkommen sein. Weil Gott das neue Gebot nicht in das alte Fleisch hineingegeben hat, sondern in eine neue Schöpfung. Deshalb muss es vollkommen sein. Das ist das Geheimnis. Denn alles, was hier mit Zion verbunden ist, gründet sich einzig und allein auf den Gekreuzigten, auf den auferstandenen und verherrlichten Christus Jesus. Und dafür preisen wir ihn und seinen wunderbaren Namen. Amen.